Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Lieber Johannes Gerhard, dieses Wort aus dem Philipperbrief, dem Monatsspruch für den Monat Mai, möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg als Pfarrer in dieser Kirche geben. Der Apostel Paulus sagt diese Worte am Ende des Philipperbriefes, wo er der Gemeinde dankt für alles, was sie für ihn getan hat. Er käme zwar mit allem zurecht, kann sich mit Gottes Hilfe auch unter widrigen Bedingungen zurechtfinden und anpassen, aber er ist doch froh und dankbar, dass die Gemeinde sich seiner angenommen hat. Dankbarkeit habe ich auch bei Ihnen vernommen. Ich bin dankbar, hier zu sein, so haben Sie es am Montag gesagt. Vielleicht könnten Sie sich auch in einer anderen Gemeinde wohlfühlen, aber Sie sind dankbar dafür, hier im DBZ gelandet, angekommen zu sein. Dankbar für die Menschen, die Sie hier so freundlich aufgenommen haben. Dankbar für alle Unterstützung, die Sie erfahren. Und ich bin sicher, Dankbarkeit gibt es auch auf der anderen Seite, auf der Seite der Gemeinde. Dass mit Ihnen jemand die Stelle übernommen hat, der das Profil der Gemeinde in der begonnenen Weise mit einem hohen Anspruch an sich und auch mit einem erkennbar eigenen Profil weiterführen und weiterentwickeln will. Und ich denke, wo man so füreinander dankbar ist, da ist eine gute Zusammenarbeit vorauszusehen. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Vielleicht klingt das ein bisschen vollmundig. Alles vermag ich. Aber das ist ja nur der halbe Satz und auch nur die halbe Wahrheit. Auch wenn das vielleicht manchmal erwartet wird, dass ein Pfarrer alles vermag, alles kann, alle Probleme löst, sich für alles zuständig fühlt. Nein, Pfarrer vermögen keineswegs alles. Und deshalb ist es gut, dass dieser Vers einen zweiten Teil hat. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Das hat etwas sehr Entlastendes, dass ich nicht allein auf meine eigene Kraft angewiesen bin, sondern von der Kraft lebe, leben kann und leben darf, die mir von Gott gegeben wird. Und so spricht aus diesem Wort ein ganz großes, ja fast ein unerschütterliches Zutrauen, dass Gott in jeder Situation, auch in den schwierigen und bedrängenden, uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Der Namensgeber des DBZ, Dietrich Bonhoeffer, hat es in einem Bekenntnis so formuliert: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Es müssen nicht immer Notlagen sein. Es kann auch einfach all das Neue sein, das auf einem einströmt, der vielleicht noch fehlende Überblick über alles oder die mangelnde Erfahrung in manchen Bereichen, die einem zu schaffen machen, die Kraft kosten und vielleicht auch manchmal entmutigen könnten. Ich wünsche Ihnen viel von diesem Zutrauen, diesem Vertrauen zu Gott und dass Sie immer wieder spüren, dass Sie mit Gottes Hilfe, mit der Kraft, die Gott Ihnen schenkt, wirklich ganz viel vermögen. Zum Beispiel andere spüren lassen, dass Kirche etwas ist, wie Sie sagten, etwas Großartiges. Menschen wirklich etwas geben kann. Nicht, weil die, die in der Kirche sich engagieren, alle so großartige Typen sind, sondern weil die Kirche eine große, von Gott ausgehende Bewegung ist, in die er uns hineinnimmt. Sich mit hineinnehmen lassen und andere mit hineinnehmen, so lässt sich vielleicht Ihr Verständnis von missionarischem Gemeindeaufbau beschreiben. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Angewiesen auf diesen Kraftspender, aber eben auch getragen durch ihn, können wir uns auf den Weg machen, können uns einbeziehen lassen in die große Missio Dei, die große Mission Gottes, können uns in unbekannte Gegenden und auf neue Arbeitsfelder wagen, können Wagnisse eingehen und vertraute Wege verlassen. Ja, dürfen auch Fehler machen und unvollkommen sein. Und doch in allem gewiss sein, dass wir dazu taugen, unseren Teil beizutragen in der großen Bewegung Gottes, die der Welt die gute Nachricht von Gottes unendlicher Liebe nahebringen will. Dazu stärke Gott sie und gebe ihnen Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Amen. Lieber Johannes Gerhard, du wirst heute auf Dauer beauftragt, zu predigen, zu taufen, das Abendmahl auszuteilen. In Gottesdienst, Unterweisung und Seelsorge sollst du am Aufbau der Gemeinde mitwirken und sie zum Dienst in der Welt ermutigen. Richtschnur und Quelle dieses Auftrags ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, das Bekenntnis der Kirche und das Gespräch mit den Brüdern und Schwestern wird dich im gemeinsamen Glauben befestigen und dir helfen, das Wort Gottes recht zu verkündigen. Bei deinem Dienst stehst du in der Gemeinschaft all derer, die der Kirche dienen, und wirst begleitet von der Fürbitte der Gemeinde. Unsere Kirche verpflichtet sich, dir beizustehen und für dich zu sorgen. Sei darauf bedacht, ein glaubwürdiger Zeuge des Evangeliums zu sein. Wahre die seelsorgerliche Verschwiegenheit und das Beichtgeheimnis und achte die Ordnung unserer Kirche. In all deinem Dienst, auch wenn dich Zweifel und Enttäuschung anfechten, wenn dir Schweres auferlegt wird, gilt dir die Zusage unseres Herrn. Er lässt die Seinen nicht. Lieber Johannes Gerhard, du hast gehört, welcher Dienst uns aufgetragen ist. So frage ich dich. Bist du bereit, das Amt, das dir anvertraut wird, nach Gottes Willen in Treue zu führen und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wie es in der Heiligen Schrift gegeben ist, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren, deinen Dienst nach der Ordnung unserer Kirche treu und gewissenhaft zu tun und in der Nachfolge Jesu zu leben, so versprich es vor Gott und vor dieser Gemeinde mit deinem Ja.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott, du hast uns berufen, einander zu dienen und unsere Begabungen in den Dienst deiner Kirche zu stellen. Wir bitten dich, gib Johannes Gerhard deinen Geist. Schenke ihm den Mut und die Gelassenheit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Segne die Zusammenarbeit miteinander und lass die Freude nicht fehlen. Amen. Lieber Johannes Gerhard, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat und im Vertrauen auf seine Verheißung, berufen und senden wir dich zum Dienst der öffentlichen Verkündigung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat dich in seinen Dienst berufen. Er segne dich. Er segne deinen Dienst und alle, die dir anvertraut sind. Amen. Ich habe ein Wort ausgesucht aus dem zweiten Buch Mose, in Kapitel 23, Vers 20. Der Herr spricht: Ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Johannes, der Herr segne dich, er mache dich frei von allen inneren und äußeren Zwängen, von allem du musst, du sollst, von allen Erwartungshaltungen anderer, man tut, es wäre gut, wenn. Der Herr gebe dir Mut und Kraft, deinen eigenen Weg zu gehen, den für dich bestimmten Weg zu suchen und zu finden. So segne und begleite dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Johannes, ich habe dir ein Wort rausgesucht aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und ich wünsche dir, dass du das als Pfarrer erleben darfst, dass du merkst, deine Arbeit ist nicht vergeblich, sondern Gott lässt Früchte daraus wachsen. Und so, lieber Johannes, Gott schenke dir einen festen Glauben. Er gebe dir Kraft, jeden Tag auf seinen Wegen zu gehen. Er gebe dir Weisheit und Mut, das Richtige zu tun. Und er gebe dir ganz viel Freude an deiner Arbeit und Liebe zu den Menschen. Und so segne dich der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen. Eine Ordination wird mit einer Urkunde besiegelt und die lese ich nun vor. Ordinationsurkunde. Der Landeskirchenrat hat durch Beschluss vom 10. März 2015 angeordnet, dass Herr Pfarrer Johannes Stefan Gerhard, geboren am 16. November 1981 in Gera, ordiniert werden soll. Deswegen haben wir am 10. Mai 2015, dem Sonntag Rogate, nach den bestehenden Vorschriften die Ordination vollzogen und damit das Recht erteilt, im Dienst unserer evangelischen Kirche das Evangelium zu predigen und die Sakramente nach Christi Einsetzung zu verwalten. Ludwigshafen-Friesenheim, den 10. Mai 2015, unterschrieben von mir, von Frau Mulert und von Herrn Villinger. Bitte schön. Sind Sie ordiniert und der weitere Verlauf des Gottesdienstes liegt in Ihrer Verantwortung und unter Ihrer Leitung.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Bevor ich den Predigttext verlese, möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt die Kinder die Lust haben, rausgehen können, auf einen Kinderspielplatz von unserer Kita oder anderes Programm auch machen. Genau, herzliche Einladung jetzt dazu. Der Predigttext, nicht für den Sonntag Rogate, sondern den ich mir großzügigerweise heute mal selber gewählt habe, steht im Römerbrief im ersten Kapitel und es ist nur ein Vers, nämlich der Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Vor einigen Wochen wurde ich gefragt, ob ich ein Motto hätte. Irgendein Motto, wo ich meinen Dienst darunter stelle. Und ich habe gesagt, nein. Aber es ist eine gute Idee. Und vielleicht ist so ein Ordinationsgottesdienst eine gute Chance, sich damit zu beschäftigen. Und so habe ich gedacht, es gibt da einen Vers, der mir in den Sinn kam, nämlich genau dieser Vers, der könnte passen. Und so habe ich ihn ausgewählt und habe ein bisschen damit gerungen. Und ich stehe noch am Anfang damit, mit diesem Vers zu ringen, denn er ist ein wahrlich großer Vers. Und ich dachte aber nebenbei, irgendwie passt er auch ganz gut zu dem, was Kirche, Ordination ausmacht und... Hören Sie die Kirchenverfassung? Kirchenverfassung, Paragraph 1, Absatz 2. Ihnen, nämlich der Landeskirche, Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden, Kirchenbezirke, ja alle Körperschaften von Kirche, mit allen ihren Gliedern ist aufgegeben, erstens, die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament, die Seelsorge, der Dienst christlicher Liebe, die christliche Unterweisung und der missionarische Dienst. Das passt doch auch gut zur Kirchenverfassung, habe ich gedacht. Aber wo ich dann angefangen habe, mich mit diesem Vers näher zu beschäftigen, kamen die ersten Probleme. Paulus schreibt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich schon des Öfteren. Ich bin gut im Schämen. Und ich kann gut meinen Mund halten. Leider. Auf der Predigt und auf der Kanzel ist das das eine. Aber ich bin ja auch so noch unterwegs. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ist das mit dem Schämen? Ich fahre einen Audi A3 und ich bekenne mich dazu. Und ich muss gestehen, am Anfang schämte ich mich dafür. Die Leute, die mir nahestehen, können da einiges drüber erzählen. Und ich habe nachgedacht, warum schämte ich mich am Anfang dafür, einen Audi A3 zu fahren? Und drei Punkte sind mir eingefallen. Nämlich einmal, weil er ist, was es ist, ein Audi A3. Er ist schön, ja, dafür schäme ich mich nicht. Darum habe ich ihn ausgesucht, er sieht gut aus. Aber der Preis und überhaupt das Ganze, gucken sich das an. Manche würden sagen, kann ich nachvollziehen, ich schäme mich auch dafür, einen Audi A3 zu haben. Und das ist die erste Sache, die mir aufgefallen ist. Was es ist. Dann, was es kann. Spätestens als ich feststellte, das Auto meiner Frau, ein Golf, viel älter, mehr kann als mein Audi A3. Spätestens da war ich beschämt, muss ich sagen. Aber ich glaube, es war auch noch was anderes. Nämlich nicht nur, was es ist und was es kann, sondern auch für wen es ist. Am Anfang bin ich öfters hingegangen und dachte, sah dieses schöne neue Auto stehen. Also es war nicht total neu, aber für mich neu. Und dachte, großartiges Auto, aber bin ich der Richtige für so ein Auto? Gehöre ich zur Zielgruppe? Das ist eine Liga zu hoch, das Auto, so wie es aussieht. Und so hatte ich immer das Gefühl, ich müsste mich dafür rechtfertigen, dass ich einen Audi A3 fahre. Paulus wusste genau um diese drei Punkte, wenn er vom Evangelium redete. Was es ist, was es kann und für wen es ist. Und er schämte sich nicht für das Evangelium, weil er genau um diese drei Punkte wusste. Und das gucken wir uns jetzt an. Erstens, was ist das Evangelium? Was steckt in diesem Vers? Was ist das Evangelium? Und da heißt es, ja, Evangelium heißt gute Nachricht, es ist eine Botschaft, eigentlich eine Siegesbotschaft, die verkündet worden ist. Nämlich immer, wenn ein siegreiches Heer nach Hause kam, dann ist der Herold, der Verkünder vorne weggelaufen und hat davon geschrien, Sieg, Sieg, wir haben gewonnen, gute Nachricht. Da kommt das Wort her. Aber er sagt hier nicht, das ist eine gewaltige Botschaft, sondern er sagt, es ist eine Kraft. Und er benutzt das Wort Dynamis. Sprengstoff kennen wir her, Dynamit. Ich wollte das veranschaulichen. Und ich habe was mitgebracht. Ich dachte, ich traue mich das mal. Ich musste an sowas denken. Wenn er von Kraft redet, dann ist es nicht irgendwas, dann ist es Dynamit. Ich kann kein Dynamit hier zünden, aber ich dachte, ich probiere es mal hier mit. Darf man in einer Kirche einen Böller zünden? Wissen Sie, oft habe ich genau das Gefühl, dass wir denken, was dürfen wir eigentlich, was ist erlaubt? Und so ein bisschen vorsichtig und wir halten zurück und hier und da. Aber Paulus sagt, es ist eine Kraft und das ist ein Kinkerlitzchen. Jeden Sonntag, nicht nur sonntags, auch in der Woche wird Evangelium verkündet und er sagt, es ist eine Kraft, Dynamit. Und ich schäme mich nicht dafür. Es ist vielleicht sogar was Gefährliches. Vielleicht rückt uns das an den Leib, an die Seele, stellt uns in Frage, stellt unsere ganze Welt auf den Kopf, unser Verständnis über uns und über die Menschen um uns herum, über Gott. Und er hat es erlebt. Und er sagt, es ist eine Kraft, nicht nur, weil es irgendwie gute, gewählte Worte sind, sondern weil Gott es ist, der hier handelt. Es geht nicht nur um Gott, sondern er wirkt. Wenn Evangelium verkündet wird. Liebe Gemeinde, Sie haben hier nicht den schlauesten und klügsten Pfarrer stehen. Auch nicht den dümmsten wahrscheinlich. Und auch nicht den organisiertesten. Auch nicht den unorganisiertesten. Aber wissen Sie, all das spielt keine Rolle. Denn die Kraft, wir haben es eben schon gehört, die ist nicht in mir und die ist auch nicht in Ihnen und in euch. Sie ist in dem Evangelium. Das ist die Kraft. Das ist die Gabe, die uns anvertraut worden ist. Und zwar Kraft zur Rettung, heißt es da. Und das ist das Zweite. Was kann es denn? Rettung. Die rettet. Eine Kraft, die rettet. Wenn es um Rettung geht, dann hören wir schon, es geht hier nicht nur um Glück. Und es geht hier auch nicht um Gesundheit. Und es geht hier auch nicht einfach die eigene Not und Bedürfnisse zu stillen. Da denken wir manchmal dran und ich komme selber manchmal so ins Reden, was Gott kann und was, wie gut das für unser Leben ist. Aber jetzt mal ehrlich, wenn jemand in einem brennenden Haus sitzt und er gerettet werden muss, dann denkt er nicht darüber nach, ja, was sind eigentlich sonst so meine Probleme und wie können die gestillt werden oder wie ist gerade mein gesundheitliches Befinden oder oh, ich würde gerne glücklicher sein, sondern er muss rausgerissen werden. Und dieses Wort verwendet er hier, Rettung. Wir stehen in Gefahr und manchmal ist es schwierig, das zu formulieren. Unsere größte Gefahr ist, uns selbst überlassen zu sein. Und Evangelium ist Kraft, weil es uns wieder in Beziehung bringen will. Beziehung mit Gott. Es will uns beziehungsfähig machen für Gott überhaupt. Deswegen ist es etwas Größeres. Ich habe gedacht, da kann man jetzt viel sagen und drüber reden. Was ist das Evangelium? Ich will es auf eine Sache bringen. Und meine Frau brachte mich darauf gestern noch. Sie hat gesagt, hier geht es doch nicht nur darum, dass wir uns nicht für Gott oder das Evangelium schämen. Viel gewaltiger ist doch, dass Gott sich nicht für uns schämt. Und das hat mich irgendwie getroffen. Vielleicht kann man Evangelium hier mal so formulieren. Gott schämt sich nicht für uns. Wenn ich meine Frau so lieben würde, wie ich Gott liebe und mit ihm umgehe, vielleicht würde sie am Anfang ein bisschen traurig sein. Irgendwann würde sie sich vielleicht dafür schämen und vielleicht würde sie irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Habe ich mal so Bilanz gezogen, was so meine Kommunikation mit ihm angeht und überhaupt. Wissen Sie? Und er schämt sich nicht. Wie wenig denken wir an ihn? Manchmal stellen wir ihn in Frage und überlegen, wir diskutieren über ihn, aber wie wenig mit ihm. Und er sagt, ich schäme mich nicht. Ich werde einer von euch. Ich suche euch. Das ist meine Mission. Und nicht nur damals. Nicht nur, dass er in den Tod gegangen ist. Nicht nur, dass er das alles, was uns von ihm trennt, genommen hat, den er Tod besiegt hat, sondern es geht ja weiter. Jeden Einzelnen, auch noch heute, er sucht. Und Paulus würde vielleicht sagen, ja, es ist nicht nur diese gewaltige Botschaft von einem Gott, der sucht und retten will, der dahinter steht mit großartiger Liebe, sondern mich selbst auch. Ja, mir selber, Paulus, ist er begegnet. Ich habe ihn verfolgt. Wissen Sie, er will nicht nur uns eine Grußkarte schicken, Aufmerksamkeit geben, vielleicht hier so die Bibel, lest mal was über mich. Auch nicht nur ein kurzer Besuch, eine Stippvisite, dass wir kurz mal Gebetserhörung erleben oder vielleicht trotzdem wirklich mal Heilung erleben oder irgendwas sich richtet in unserem Leben, sondern er will Wohnung nehmen, jeden Einzelnen. Wohnung nehmen, wohnen. Wenn ich bei jemandem wohnen will, bleiben will, dann schäme ich mich nicht für ihn. Und das ist der gewaltige Gott. Zu jedem Einzelnen will er das. Wie genau das funktioniert, darauf können wir heute nicht eingehen. Aber wissen Sie, ich weiß auch nicht genau, wie mein Audi A3 funktioniert. Aber er fährt. Und ich kann immer mehr darüber lernen und ich kann zum Spezialisten gehen. Ich kann mir immer mehr Sachen erklären lassen, aber erstmal ist doch entscheidend, er fährt. Und hier ist es auch, es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Und ich muss mich nicht schämen, wenn ich nicht alles verstehe. Aber es hat eine gewaltige Wirkung, dass ein Gott, der rettet, für uns für sich, wieder in Beziehung bringt. Und für wen? Für wen das Ganze? Da heißt es, rettet denen, die glauben. Und zwar die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Manche hören dieses, die glauben als Bedingung. Das ist doch die Bedingung dafür, dass da irgendwas geschieht. Ich will es heute mal in Frage stellen. Ich glaube, was da zu tun ist, ist nicht, dass wir glauben müssen, sondern das Einzige, was wir zu tun haben, ist, dieses Evangelium zu verkünden. Denn dieses Wort will Glauben wirken. Später schreibt er noch im selben Brief, das Hören des Evangeliums, das wirkt Glaube. Also ist es nicht irgendein Anspruch an uns, sondern eigentlich ist der einzige Anspruch an die vielleicht davon gehört haben, davon zu reden. Und nicht zu fragen, wer glaubt nicht, wer glaubt mehr, wer glaubt weniger, wer ist drin, wer ist draußen. Nein, sondern davon zu reden. Das ist unsere Aufgabe. Und ja, wem sollen wir es erzählen? Wer ist dafür offen? Wer kann das hören? Das ist ja so eine Sache, ne? Und dann sagt er den Juden zuerst und ebenso die Griechen. Natürlich weiß er davon, dass Jesus ein Jude war. Er selber war Jude, der Paulus. Und es begann mit dem Volk Israel. Und es wurde immer, zog immer größere Kreise. Und irgendwann war es er, der gesagt hat, ja, das ist doch für alle Menschen auch. Und gerade Paulus war es, der das vorangebracht hatte. Ich höre das heute so, wenn er sagt, zu Juden zuerst und ebenso die Griechen, das ist klar, heilsgeschichtlich bei den Juden begonnen hat. Aber hier schwingt noch was anderes mit, nämlich Juden und Griechen, ich glaube, da will er uns auch sagen, das sind zwei verschiedene Typen von Menschen sozusagen, Gesellschaften. Da sind die Juden, Monotheismus, ein Gott, hohe Werte, hoher ethischen Standard. Und man könnte vielleicht heute sagen, es sind die Kirchgänger. Es sind die vom christlichen Abendland geprägt noch und die manchmal so denken, oh ja, wie war das die Jahrhunderte jetzt und wir sind doch irgendwie alle Christen. Und die haben hohe Werte und sie können sich gar nicht Gott wegdenken. Und er sagt aber auf der anderen Seite, sind da die Griechen. Eine Kultur, die aus vielen Göttern und Religionen besteht, irgendwie gemixt. Und dann gibt es aber auch die Philosophenschulen, heute vielleicht würde man sagen, die Unis. Ja, und da waren viele dabei, die gar nichts mehr mit Religion so am Hut hatten. Die waren Denker und sagen, ja, ich denke mir selber meine Welt. Ich forsche. Das sind die Liberal-Intellektuellen, würde vielleicht der Milieumensch sagen. Und sagen, das sind die Denker. Oder es gibt da die Erlebniskultur. Die Expeditiven. Das sind Milieus, Gesellschaftsgruppen, die Kirche vielleicht nicht so erreicht. Nicht so stark. Vielleicht gar nicht. Unsere Gesellschaft immer mehr davon geprägt ist, wo es nicht mehr so klar ist, wer ist Gott, ob es Gott gibt oder überhaupt. Und nun sagt er nicht, für die einen ist was Gott und dieses Evangelium für die anderen nicht, sondern er sagt, für alle. Für alle. Für alle ist es wichtig und relevant. Und alle ja, können damit was anfangen. Es ist geeignet, weil es braucht keine Voraussetzung. Gott ist doch der, der handelt. Und ich suche nicht nach irgendwelchen Voraussetzungen bei Menschen, sei es nur religiöse oder sei es moralische Voraussetzungen. Vielleicht erreichen wir mit der Kirche längst nicht alles. Aber was ich hier raushöre aus diesem Vers ist, Schämt euch nicht des Evangeliums. Lasst uns nicht über den Inhalt schämen und darin schämen, was das Evangelium ist. Manchmal versuchen wir daran, was zu ändern und meinen es dann dadurch irgendwie kompatibler zu machen für die Menschen. Sondern schämen können wir uns manchmal für die Form vielleicht. Die Form, wie wir kommunizieren und wie wir es rüberbringen. Wie viel Mühe wir uns geben oder gerade nicht geben. Wie wir uns bemühen, das in Sprache zu formulieren für die Menschen, denen wir begegnen. Ja, dafür können wir uns schämen, weil das vielleicht manchmal nicht so geschickt ist. Aber das Evangelium selber hat jedem was zu sagen, sagt Paulus hier. Lasst euch nicht entmutigen und schämt euch nicht des Evangeliums. Redet. Und ich bin sehr froh, hier in einer Gemeinde gelandet zu werden, gelandet zu sein, die mitten in die Gemeindephilosophie reinschreibt, wir wollen experimentierfreudig sein. Ich fand es stark, das zu lesen. Und ja, lassen Sie uns experimentieren. Fehler machen, Sachen richtig machen. Aber lassen Sie uns reden vom Evangelium. Und mühen, richtige Worte zu finden, richtige Formen zu finden. Für verschiedenste Leute. Und Sie sind, ihr seid schon richtig dabei. Ich danke, dass ich da mitmachen kann und mitwurschteln kann, wollte ich gerade sagen. Habe ich auch. Und es ist mir eine Ehre und Freude, das tun zu dürfen. Doch in all dem, es gibt keinen Grund zu schämen, denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet, befreit, herausreißt und mit Gott versöhnt alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.